Keiner möchte durchschnittlich sein, aber Hand aufs Herz, die meisten und wir wahrscheinlich selbst, wir sind es, aber das wollen wir irgendwie nicht. Jetzt die Sophisten sagen, du kannst Durchschnittlichkeit gewissermaßen optimieren und dann bist du der Chef jeder Situation.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind ja mittendrin in antiker Philosophie. Es ging ja schon vor kurzem über die Vorsokratiker. Und dann würde man ja denken, dann geht es ja jetzt wahrscheinlich um Sokrates. Nein, noch nicht. Denn unter anderem, um ihn zu verstehen, sollten wir erstmal uns mit Philosophen beschäftigen, bei denen man gar nicht richtig sagen kann, dass man die zu einer Strömung eigentlich zusammenfassen kann und trotzdem wird es gemacht. Wir sprechen über die Sophisten und wenn ihr das Wort hört, dann fällt euch wahrscheinlich auf, dass wir das heute als Schimpfwort gebrauchen. Also Sophistik, das ist irgendwie Wortklauberei, bloße Rhetorik und es ist ja auch tatsächlich aktuell so, dass die Welt irgendwie gefühlt, wenn wir auf Social Media und so sind, voll ist von Dummschwätzern und Life-Coaches und so weiter und so fort. Aber waren die Sophisten in der Antike wirklich so niederträchtig, wie wir das heute aufgrund von Platons Sokrates sehen? Oder muss man die nicht eigentlich doch verteidigen? Waren die nicht vielleicht sogar ihrer Zeit voraus? Darüber spreche ich heute mit Thomas Schirren. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Eichler. Vielen Dank für die Einladung zu diesem, wie ich finde, sehr interessanten und, Sie haben es schon angedeutet, wichtigen Podcast. Wichtig deswegen, weil hier noch einmal diejenigen eine Stimme kriegen können, die nicht durch die Laune der Überlieferung, sondern durch mutwilliges Auslöschen aus der Philosophiegeschichte gewissermaßen herausgeschnitten wurden.
Ja, das ist total interessant, dass wir natürlich von den Sophisten hauptsächlich wissen oder das, was wir über sie wissen, aus den Betrachtungen von anderen ist und das nicht immer glimpflich vonstatten gegangen ist. Herr Schirren, schön, dass wir darüber jetzt mal sprechen können. Sie sind Professor für Gräzistik und klassische Rhetorik an der Uni Salzburg. Sie haben unter anderem diese Reklamausgabe zu den Sophisten übersetzt und herausgegeben. Wie kam das denn eigentlich, ich fange immer hier so ein bisschen persönlich an, bei Ihnen überhaupt, dieses Interesse für die Sophisten?
Ja, das geht sehr weit eigentlich in die ersten Semester zurück. Und zwar habe ich mich eigentlich immer schon von der Schule her, wo ich eben das Glück hatte, Griechisch zu lernen, schon mit den Vorsokratikern beschäftigt und dann eben auch mit den Sophisten, die dann auch in der Schule immer schon so ein bisschen in, sagen wir mal, pädagogische Parenthesen gesetzt wurden. Interessant, schillernd, aber irgendwie auch gefährlich. Und das hat mich natürlich dann interessiert, als ich schließlich selbst mich mit den Texten eingehender beschäftigen konnte. Und dann war es so, dass ich in München, ich habe ja in Göttingen angefangen, in München einen Lehrer fand, der sich sehr eigenständig mit diesen philosophischen Strömungen beschäftigte, Dieter Bremer, und dann auch einen Philosophen kennenlernte, Thomas Buchheim, der ein Buch damals herausgebracht hatte, seine Dissertation, Die Sophistik als Avantgarde modernen Lebens. Das ist ein sehr, sehr wichtiges und auch gut geschriebenes Buch. Und dieses Prinzip, dass die Sophistik eigentlich, ich fand es einen sehr guten Titel, die Avantgarde des normalen Lebens ist. Ja, auf den Punkt können wir nochmal zurückkommen. Das bedeutet für mich so viel, oder das versucht auch Thomas Buchheim zu zeigen, dass im Grunde die Sophisten die, sagen wir mal, sehr menschlichen, allzu menschlichen Verhaltensweisen zu optimieren versuchen und sich gewissermaßen als Anwälte eben des Durchschnitts präsentieren. Nein, ist ja auch eine Erfahrung, die wir machen. Keiner möchte durchschnittlich sein, aber Hand aufs Herz, die meisten und wir wahrscheinlich selbst, wir sind es, aber das wollen wir irgendwie nicht. Jetzt die Sophisten sagen, du kannst Durchschnittlichkeit gewissermaßen optimieren und dann bist du der Chef jeder Situation. Also das ist so ein Gedanke, der mich damals fasziniert hat. Und dann bin ich im Laufe meiner Studien immer wieder damit konfrontiert worden, auch in Auseinandersetzung mit den richtigen Philosophen, also Platon, Aristoteles. Und meine Dissertation ging dann auch über ein sophistisches Thema, nämlich die Wahrnehmung. Inwieweit die Wahrnehmung etwas ist, von dem wir sehr viel mehr bestimmt werden, als die Geistphilosophen, angefangen mit Platon, das wahrhaben wollen. Und auch, wie sich Wahrnehmung und Weltverhältnis dann verändert, wenn wir nicht immer schon eine Hinterwelt, also hier kann man auch an das schöne Bonmot von Nietzsche denken, den Hinterweltler Platon, wenn wir nicht immer eine Hinterwelt sehen wollen oder auf sie hoffen oder sie in unser Denken einbeziehen wollen, sondern wenn wir radikal diesseitig sind. Und diese radikale Diesseitigkeit, die könnte man mit diesem Gedanken der Normalität auch verbinden, ja. Und insofern habe ich mich damit dann schon länger beschäftigt und dann kam eben dieser Reklamband, den ich übrigens mit einem Tübinger Kollegen Thomas Zinsmeier gemacht habe. Und das war natürlich eine sehr schöne gemeinsame Arbeit an diesen Texten nochmal. Und man freut sich eben, dass dann doch auch mit einer solchen Ausgabe diese Sophisten wieder ins Bewusstsein kommen. Und es ist tatsächlich so, dass ich immer wieder gefragt werde, so, ja, Sophistik ist ja interessant, aber auch gefährlich. Da war ich, jetzt bin ich wieder im Grunde wieder da, wo ich dann als Oberstufenschüler war. Was ist eigentlich daran gefährlich bei den Sophisten? Und darüber können wir uns vielleicht heute ein bisschen unterhalten. Also auch die Gefahren, ob das nun alles eine sophistische Erfindung ist oder denen zuzuschreiben ist, oder ob es vielleicht eher eine Sorge und Angst derer sind, die glauben, so kann man das Leben nicht organisieren. Das wäre vielleicht ein Thema, mit dem man sich
Sie haben ja gerade
beschäftigen könnte.
Nietzsche zitiert, der Hinterweltler Platon, dieses Hinwenden zum Menschen. Wie genau funktioniert das denn bei den Sophisten? Also was kann man sagen, wer sind die eigentlich und welche Rolle nehmen die ein, wenn wir uns das philosophiegeschichtlich anschauen, dass wir die Vorsokratiker haben, die sich diese großen Fragen des Kosmoses und des Urgrunds und so stellen und dann die Sophisten und dann Platon, der ja auch was Ähnliches eigentlich beackert wie die, aber dann auf andere Weise. Wer, vielleicht frage ich erstmal so, wer waren denn die Sophisten überhaupt?
Ja, genau. Also die Sophisten, die haben ja auch schon auf das Wort hingewiesen. Also da steckt, und das ist ja interessant, eben genau das Wort drin, was auch in Philosophie vorkommt, nämlich Sophos. Und der Begriff des Sophos oder des Sophon, das Neutrum, der wandelt sich im 5. Jahrhundert vor Christus. Und zwar im Zuge dieser Aufklärung, die wir insbesondere in den Metropolen, also Athen vor allem, Ding sehen. Aufklärung bedeutet, dass der Mensch sich jetzt selbst fragen kann oder vielleicht auch sogar, dass er sich in den Mittelpunkt stellt. Der Mensch im Kosmos, aber vor allen Dingen der Mensch und sein soziales Umfeld. Und da gibt es ein berühmtes Bonmot, und da sind wir nochmal an der Figur Sokrates, den wir nämlich auch in diese Zeit der Sophisten stellen müssen. Allerdings, er hat selbst nichts geschrieben und seine Schüler, der wichtigste Platon, den Sie schon genannt haben, aber auch Xenophon und einige andere, die haben dann eben ihn in philosophischen Gesprächen auftreten lassen und sich da, und das ist vor allen Dingen bei Platon der Fall, aber auch bei Xenophon, der im Wesentlichen den Spuren Platons folgt, ihn da streiten lassen und natürlich immer obsiegen lassen mit den Sophisten, über die Sophisten. Und da gibt es dieses schöne Bonmot von Cicero, es sei Sokrates gewesen, der die Philosophie vom Himmel herab zu den Menschen gebracht habe und eben die Frage nach dem Gut und dem Schlecht, dem richtigen Handeln gestellt habe. Und da muss man sagen, diese Fragen hat Sokrates nicht als erster so gestellt oder nicht alleine, sondern das gehört tatsächlich ins 5. Jahrhundert. Und im 5. Jahrhundert, insbesondere in demokratischen Verfassungen wie Athen, spielten die Sophisten eine ganz große Rolle für die allgemeine Bildung, weil sie Hilfe da anboten, wo Hilfe gebraucht wurde, nämlich sich etwa in der Ekklesia, also in der Versammlung oder in der Bulae, einem Rat von ausgewählten 500 in Athen, zu Wort zu melden und eine Meinung möglichst oder immer wieder in Absetzung zu anderen Meinungen zu formulieren und zu verteidigen. Und dazu braucht man, und das ist ja heute das Geschäft der Rhetoriktrainer, in den meisten Fällen eine professionelle Unterstützung, eine Didaxe, die einem erklärt, wie man in solchen Situationen auftreten sollte, was man und wo man, also was man in den verschiedenen Orten, an denen man auftreten kann, beachten muss. Also sei es vor Gericht oder eben auch in politischen Versammlung. Und dadurch, dass wir in Athen nun diese Demokratia haben, ich sage jetzt mal bewusst das griechische Wort, es ist nicht genau das, was wir heute mit Demokratie bezeichnen. Diese Demokratia brauchte eben diese mündigen, sprechenden Subjekte, damit das überhaupt funktioniert hat. Und dazu brauchte man den Sophisten, der eben aufgrund seiner ja, Fähigkeiten, seiner, heute würden wir sagen, seiner Skills, den anderen das vermitteln konnte.
Das ist spannend. Also tatsächlich aufgrund der politischen Umstände. Wir haben ein System, natürlich an dem nicht alle mitwählen können, also Frauen zum Beispiel, aber trotzdem viele. Und deswegen muss man überzeugen und man überzeugt über die Rede. Also das ist tatsächlich so eine, ja, wie Notwendigkeit, die dann irgendwie entsteht, könnte man sagen, dass so eine Berufsgruppe dann irgendwie entsteht.
Genau, und man muss das natürlich immer im historischen Hintergrund nochmal klären, dass wir eben in der Adelsgesellschaft einfach die Fähigkeit Kraft Geburt haben. Und wir haben natürlich auch bei Homer schon gute Redner, die als solche auch gezeigt werden. Der beste ist eben Odysseus. Und wenn der spricht, dann gelingt es ihm eben mit einem Wortschwall und auch mit guten Argumenten, die anderen Heroen vor Troja immer wieder zu überzeugen. Also wir haben das schon im Griechischen auch sehr, sagen wir mal, sehr tief verankert, aber eben in der Demokratia haben wir diesen Bedarf an, ja, Selbstoptimierung, um diese Teilhabe optimal eben vollziehen zu können, um optimal an diesen Prozessen mitwirken zu können. Und deswegen gibt es dann einen Dialog wie etwa den Protagoras von Platon, wo eben die Frage gestellt wird, ist eigentlich die Bestheit, die Arete, also Tugend, ist jetzt nur eine mögliche Übersetzung, ist die eigentlich lehrbar? Ja, und das ist natürlich das Programm der Sophisten, die sagen, Tugend, Arete ist lehrbar, und das muss man vor dem Hintergrund der Adelsethik sehen. Im Adel ist die Tugend nicht lehrbar, sondern die ist nur vererbbar. Man hat's oder man hat's nicht. Und jetzt in der Demokratie ist Tugend, also Bestheit, Optimierung, dasjenige, was die Bürger gewissermaßen im dauernden Agon miteinander vervollkommnen, indem sie sich miteinander über den besten Weg verständigen. Und dadurch kommen wir eben in diese, sagen wir mal, Bildungs Tradition, die durch die Sophisten eigentlich begründet wird, kann man sagen. Also eine Bildung, die dazu führt, dass das Gemeinwesen dann eigentlich auch besser funktionieren kann. Problem ist jetzt, so Platon, dass die Gesichtspunkte, unter denen dann diese Bildung vermittelt wird, aus platonischer Sicht unzureichend sind. Und da sind wir wieder bei der Normalität. Das hängt auch wieder mit der Rhetorik zusammen. Also als Rhetoriker müssen Sie immer sich an dem orientieren, was Common Sense ist. Weil wenn Sie jetzt mit moralisch-ethischen Prinzipien argumentieren, die Sie erstmal begründen und einführen müssen, dann kann Ihnen passieren, was Platon einer Überlieferung zufolge passiert ist, als er einen Vortrag über das Gute gehalten hat. Das war nämlich platonisch dann eine Prinzipiendiskussion über das eine und die Aoristos Dyas, die Zweiheit. Und das geht also dann wirklich in höchste platonische Prinzipienlehre. Und die Leute, die hingekommen sind, die haben gedacht, sie lernen was, wie sollen sie ihr Haus bestellen, wie können sie ihr Vermögen vergrößern, wie können sie ihre Erziehung richtig machen. Und die sind dann alle entweder eingeschlafen oder nach 10 Minuten rausgegangen. So, das kann Ihnen passieren, wenn Sie als Philosoph nicht beachten, in welchem rhetorischen Setting spreche ich. Ich spreche nicht vor philosophisch Gebildeten, sondern ich spreche jetzt zum allgemeinen Publikum. Und der Sophist reflektiert und berücksichtigt das. Und was macht er dann? Er versucht, eine Rede zu halten oder einen Vortrag zu halten, indem er die vorliegenden Meinungen, die schon da sind, sozusagen geschickt zusammenbringt und daraus irgendwie ein Programm macht. Und da kommt immer wieder der platonische Sokrates und widerspricht und sagt, ja, hier hast du aber das nicht bedacht und wie sieht's eigentlich damit aus? Also zum Beispiel, wenn, da wären wir jetzt schon wieder bei den gefährlichen Sophisten, ein Thrasymachos, in der Politeia, also im Staat Platons, auftritt und sagt, Gerechtigkeit ist, was dem Stärkeren nützt. Und dann fängt eine Diskussion darüber an. Was heißt das hier? Gerechtigkeit ist, was dem Stärkeren nützt. Was nützt einem eigentlich? Was ist eigentlich der wirkliche Nutzen und so weiter? Das sind Dinge, die können Sie jetzt in einer politischen Diskussion nur so tangieren. Sie haben schon erwähnt, dass ich auch hier Rhetorik vermittle. Wir haben einen Teil unseres Fachbereichs, wo wir eben interdisziplinär und transfakultär eben rhetorische Kompetenzen vermitteln. Und da gibt's dann eben auch so, das nennen wir rhetorisches Zirkeltraining, wo man so verschiedene rhetorische Diskussionsformen einübt, so Diskussionen zu bestimmten Fragen. Und da spielt es immer, wenn wir so Art politische Debatten dann da aufführen, zu Fragen, die sich die Studierenden überlegt haben, eine ganz große Rolle zu kapieren, wenn ich in der Politik über eine deliberative Frage, also was sollen wir tun, dann muss ich immer letztlich auf den Nutzen abheben. Das ist genau das, was diejenigen, die sich da dann ein Bild machen und abstimmen und handeln werden, an dem orientieren Sie sich. Was nützt mir? Ne? Können Sie in vielen gegenwärtigen politischen Fragen diese Grundfrage sich immer wieder klar machen in diesen Dingen. Ne? Und bei juristischen Fragen ist halt die Frage gerecht und ungerecht und so. So, und diese Dinge spielen eben für die Sophisten dann eine Rolle. Sie orientieren sich am Normalen und machen das dann gewissermaßen zu einem Programm. Man könnte auch sagen, sie hübschen das ein bisschen auf. Aber ich würde die größere Leistung eigentlich darin sehen, dass sie aufgreifen, was zunächst mal da ist und das, ja, publikumswirksam umsetzen. Da gibt's Ähnlichkeiten etwa in der Ethik bei Aristoteles. Man könnte auch sagen, die Ethik des Aristoteles ist auch so in ihrer Formalität. Also er versucht ja immer wieder zu zeigen, wie sich moralisches Handeln an bestimmten Rastern orientiert, die er letztlich auch immer wieder aus dem Common Sense holt. Der fragt aber tiefer. Und das, was wir jetzt von den Sophisten haben, und jetzt sind wir wieder bei der Überlieferung, wir haben fast keine vollständigen Texte, sondern vor allen Dingen Fragmente, lässt nicht so erkennen, dass da eben so eine philosophische Frage nach dem, was ist eigentlich das Gute und dergleichen so gestellt wird. Da hat vielleicht Platon in seiner Kritik recht. Aber wir müssen auch sehen, was er alles zuschüttet. Und er schüttet eben im Grunde genommen so eine, ja, phänomenale Buntheit, also Wirklichkeiten, in denen wir eben leben, ein Titel von Hans Blumenberg, wo er eben auch einen wichtigen Aufsatz über die Rhetorik geschrieben hat. Das wird im Grunde genommen bei Platon durch diese Ideenlehre überflüssig oder sogar widerlegt, weil er hat eines, was richtig ist, und alles andere muss ich dann damit vergleichen, und entweder es stimmt damit überein, dann ist gut oder ist sozusagen ähnlich, und wenn es sich eben nicht damit in Deckung, zur Deckung bringen lässt, dann ist es eben verkehrt. Und wir wissen aber ja heute, dass die Wahrheit ja bunt und sehr vielschichtig ist, dass wir auch in verschiedenen Wirklichkeiten leben und dass wir nicht nur mit einer Wirklichkeit alle Lebensfragen behandeln können. Wir sehen es tatsächlich unterschiedlich.
Ja.
Und dieser Gedanke, so dass die Dinge sich in verschiedenen Diskursen zeitgleich bewegen, diesen Gedanken, den haben die Sophisten, meine ich, sehr klar erkannt. Und jetzt kommt die Kritik der Philosophen, die dann sagen, ja, die machen sich daraus halt ein Geschäft, dass sie immer gerade das, was für sie jetzt persönlich nützlich ist.
Genau, das ist der Vorwurf, ne? Das ist einer der Vorwürfe auf jeden Fall. Das wird hauptsächlich aus oder erstmal für Geld überhaupt gemacht. Da würde mich interessieren, was ist genau da das Problem quasi an diesem Vorwurf? Und dann natürlich diese Idee, die damit irgendwie so ein bisschen zusammenhängt, explizit oder implizit, wenn das für Geld gemacht wird, dann passt man wahrscheinlich auch die Lehre irgendwie immer so ein bisschen an das an, eventuell was jemand hören will. Oder auch, das ist der andere Vorwurf, den es gibt, dass die Sophisten durch ihre Rhetorik die Leute manipulieren eigentlich, also dass das ein manipulatives Sprechen ist und es dann eben im Politischen halt nicht um Manipulation gehen sollte hauptsächlich, sondern um das Gute oder die Wahrheit oder so.
Sehr richtig, ja. Also Sie haben schon den entscheidenden Punkt genannt und das ist eben die Bezahlung. Aber jetzt sind wir wieder bei der philosophischen Kritik. Platon kam aus vermögenden Verhältnissen, der musste nicht arbeiten. Sokrates war Handwerker, hat sich aber offenbar irgendwie so über Wasser halten können, dass er, trotzdem er jeden Tag auf der Straße mit allen oder jedem, dem er begegnete, eben sprach, auch nicht um seinen Gelderwerb kümmern müssen. Das ging irgendwie so, vielleicht hatte er auch ein paar Gönner. Die Sophisten sind aber so ähnlich wie die Ärzte auch Leute, die sind so spezialisiert, die müssen im Grunde immer wandern von einer Stadt in die nächste, ja, weil so viele Kunden gibt's gar nicht, die das alles bezahlen können und sie müssen von irgendwas leben. Und sie haben diese Fertigkeit, die sie haben, eben relativ gut verkaufen können. Das ist in vielen philosophischen Auseinandersetzungen mit den Sophisten immer wieder ein wiederkehrender Vorwurf. Ja, die machen das für Geld. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wer macht noch alles für Geld? Ja, wer gibt sich für Geld her? Da kommen natürlich da auch entsprechende Vorwürfe. Aber dem würde ich entgegenhalten, wenn es um Bildung geht, und wir erkennen müssen, dass so hochspezialisierte Köpfe wie die Sophisten irgendwie auch leben müssen, dass sie nicht an einem Ort bleiben können, da gibt es nicht genug, dann muss man ihnen zugestehen, dafür kriegen sie auch Geld. Wir würden ja auch heute keinem Professor seine Fähigkeit zur philosophischen Analyse oder auch einem Literaturwissenschaftler absprechen, nur weil er Geld kriegt dafür, dass er das auch macht, weil er öffentlich besoldet wird. Also das ist eben ein Vorwurf, der da fällt und den ich aber unfair finde. Es ist allerdings so, dass bei Platon eben auch immer wieder so gesagt wird, erzählt wird, so ja, also ich habe jetzt hier die Rede, je nachdem wie viel Geld du hast, rede ich entweder 5 Minuten oder eine halbe Stunde, wenn du ein bisschen mehr drauf legst. Ne? Aber ich meine, die würden doch heute auch Virtuosen jetzt keinen Vorwurf draus machen, dass sie halt als Virtuosen in der Musik dafür auch ein entsprechendes Salär bekommen, wenn sie auftreten. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, dieses hohe Ziel der menschlichen Bildung, philosophisch gesehen, ja, das verträgt sich irgendwie nicht mit Geld. Aber da würde ich wieder den Philosophen sozusagen ins Stammbuch schreiben, so argumentieren die Sophisten aber nicht. Die Sophisten sagen nur, wenn du dich optimieren lassen willst, wenn du ein paar wichtige Dinge fürs Leben lernen willst, dann musst du halt zu mir kommen. Also dieses hehre, absolute Ziel der Philosophie, Wissen um seiner selbst willen, das ist etwas, was da nicht kongruent ist mit dem, was die Sophisten vermitteln. Ja? Also die haben einen anderen Anspruch. Ich sagte vorhin schon, die haben vielleicht einen ja, multiplen Wirklichkeitsbegriff. Ne? Die müssen nicht alles nur auf diese eine philosophische Wahrheit und damit Wirklichkeit reduzieren, sondern die können halt in verschiedenen Kontexten brillieren. Also der Hippias zum Beispiel, der hält sich zugute, dass er nicht nur ein tolles Gedächtnis hat, sondern dass er auch seine Schuhe selber nähen kann, dass er sich sein Kleid selber weben kann. Also das ist etwas, was ein Althistoriker Christian Meyer mal sehr schön als das Könnensbewusstsein der Sophisten herausgehoben hat. Mhm. Die haben so ein Bewusstsein von, was ist machbar. Und ich würde auch sagen, sie sind eigentlich die Ersten, die das Thema Produktivität, der Mensch als ein Produzent, der kann was machen, der kann was herstellen. Das haben die eigentlich ins Bewusstsein gehoben. Und daraus ergeben sich dann eine Menge andere Dinge. Wenn jemand ein Produzent ist, ja, dann kann er auch Leute zu Rednern machen. Mhm. Und natürlich kriegt er dafür auch ein Geld. Verstehen Sie? Und jetzt kommen wir immer mit der philosophischen Messlatte und sagen, ja, das geht aber nicht hier. Also es geht ja um die Wahrheit. Die Wahrheit ist ja für sich selbst. Da brauchst du eigentlich jetzt nicht mit Geld kommen. Ja? Und deswegen ist das nicht deckungsgleich.
Das ist spannend, aber da sind wir eigentlich gefühlt schon an dem Kern, der einen immer so irritiert, aber auch fasziniert an den Sophisten, weil ich schon finde, wenn man so diese sokratische, platonische Kritik hört und dieses inbrünstiger Eintreten dafür, es muss um die Wahrheit gehen, da darf es keine Wortklauberei geben oder sowas, da muss man wirklich, ne, auch wenn man jetzt dies kritisiert mit dem Geld, so, das muss irgendwie, muss das umsonst machen, hehre Ziele und so, dann will man ja zustimmen, wenn man das hört, weil man irgendwie denkt, stimmt, die haben irgendwie einen Punkt und natürlich ist auch eine ganze Geistestradition hängt daran, dass es so fast formuliert wurde. Und gleichzeitig fragt man sich dann aber immer, Moment mal, aber das, was die Sophisten eigentlich erzählt haben, das ist ja auch total interessant für uns heute, gerade heute, wo wir die Welt relativistischer sehen, konstruktivistischer vielleicht sehen, wo Sprache eine große Rolle spielt und so. Und dann fragt man sich, okay, was haben die Sophisten denn jetzt gesagt? Das würde mich interessieren. Und dann ist dieses Quellenproblem, dass wir wissen, ach so, wir haben diese ganzen Texte gar nicht so richtig. Wir müssen uns das irgendwie rekonstruieren. Was kann man denn dazu sagen, neben dieser jetzt rein rhetorischen Sache, also Leute sollten rhetorisch ausgebildet werden, um irgendwie Reden zu halten, was waren denn so die Inhalte der Sophisten?
Ja, also da sind wir wieder bei dieser Avantgarde des normalen Lebens. Also sie wollten im Grunde genommen unterschiedlichste Bereiche, also wie soll man zu Hause sein Hauswesen bestellen, wie soll man sich als Bürger einer Polis betätigen, all diese Fragen, wie gehe ich jetzt mit einem ungehorsamen Sohn um, was mache ich mit meinem Nachbarn, das sind zum Teil auch, da haben wir auch Zeugnisse, so eine Art Therapeutenangebote, ne? Dass die sagen, wenn du irgendwie Probleme hast, das Leben ist schwer genug. Also da verliebt man sich, da heiratet man und dann hat man schon die Kinder und dann mit den Kindern, ja, dann wird's ja auch wieder kurze Nacht, ja, die schreien, da muss man sich drum kümmern, man hat Sorgen, die Frau ist so, der Mann ist so, ist alles nicht einfach. Also da geht's wirklich so um das, wenn Sie so wollen, auch ein bisschen wie in der Komödie solche Aspekte, aber die eben die Leute wirklich natürlich beschäftigt haben. Da gibt natürlich die Religion als eine Möglichkeit, das sozusagen auf eine Metaebene zu bringen, wie man damit umgeht, zu den verschiedenen Göttern sich wenden, denen das sagen, wo man Sorgen hat. Aber es gab dann eben auch Sophisten, die gesagt haben, ich habe hier so eine Gesprächstherapie. Sie können zu mir kommen und Sie können mir alles erzählen, wir können über Ihre Träume reden. Und dann kommen sie vielleicht aus Denkschleifen wieder heraus. Ja? Also diese Nachrichten haben wir. Also das war etwas, was sie tatsächlich getan haben. Und das andere sind eben so, was Gorgias produziert hat, sind so Schaureden. Die waren natürlich vor allen Dingen dazu da, um zu zeigen, wie großartig virtuos er mit dem Wort umgehen kann, wie hervorragend er argumentieren kann oder zum Teil auch einfach, was für tolle gedrechselte Sätze er eben und was für selten Ausdrücke er verwenden kann. Da macht sich dann Aristoteles drüber lustig, weil er sagt, ja, also der hat ja nicht verstanden, also poetische Ausdrücke haben in der Prosa und in der Rede eigentlich wenig zu suchen, es sei denn mal so als Lumen, sonst sollte man das vermeiden. Also das waren so Dinge, die die Sophisten eben betrieben haben. Und ansonsten sind wir durch diese Überlieferung eigentlich im Wesentlichen, ja, man könnte auch sagen, das waren so Allrounder, die sich mit allem beschäftigt haben, was damals so en vogue war. Und dazu haben sie irgendwie sich äußern können. Sie haben sich auch zum Beispiel mit Dichtung beschäftigt und dann gesagt, wir können Dichtung richtig auslegen. Und wir können den Leuten erklären, was eigentlich in der Dichtung drinsteht. Oder wir machen darauf aufmerksam, dass da in der Dichtung manche Sachen nicht richtig gesagt sind. Also, dass da Wörter vorkommen oder, sagen wir mal, eher so Modi gebraucht werden, wie zum Beispiel Befehl oder dergleichen Bitte, wo sie es eigentlich nicht gehört, sagt Protagoras. Ne? Also der Beginn der Ilias, besinge den Zorn, Göttin, ja, wie komme ich denn dazu, einer Göttin zu befehlen? Das darf ich doch nicht. Ich kann ja bitten, aber doch nicht befehlen. Ne, dann sagt er, also hier ist doch irgendwie ein Fehler. Ne, also sie zeigen dann überall, was die Leute so hinnehmen. Ja, da muss man mal genauer hingucken und vielleicht stimmt das gar nicht. Also das, was wir heute so mit Sprechakttheorie zusammenfassen, da hatten die schon, ja, das ist dann wieder Begriffszergliederung, das ist Dialektik, das ist wieder mehr so, was Platon dann herausgenommen hat oder was er ausgebaut hat, vielleicht sogar erfunden hat, aber dieses so auf den Sprachgebrauch schauen, ist das eigentlich das richtige Wort dafür? Das ist sogenannte Orthoepeia. Also benutzen wir für die Dinge, die richtigen Ausdrücke, hätte man da nicht ein besseres Wort? Ist eigentlich die Sprache von Natur? Ne? Sind unsere Wörter die Bezeichnung, sind die von Natur oder ist es einfach Konvention? Ist auch so eine Frage, die die beschäftigt hat. Und die Sprache spielt für sie halt deswegen auch immer eine sehr große Rolle. Das hat Blumenberg sehr schön gezeigt, weil durch die Sprache eine Vermittlungsinstanz geschaffen wird. Also da, wo wir jetzt meinen, Vermittlung ist ja ein Problem, wir wollen doch direkt mit den Sachen zu tun haben und das ist doch gut, wenn wir gleich alles in der Hand haben. Da sagt Blumenberg, ja Vorsicht, der Mensch konnte nur Mensch und das heißt ein Denkender und Reflektierender werden, weil er sich von der Realität durch zum Beispiel Zeichensysteme wie die Sprache distanzieren konnte. Der Mensch ist eigentlich immer so ein bisschen am Rande der Höhle und möchte sich eigentlich nicht so in die Savanne, in die Ebene raustrauen, weil er ist gefährlich. Aber er findet es gut, wenn er vermittelt ist. Das eine ist sozusagen das Instrument, also jetzt der Stein, der Stock. Das ist auch eine tolle Vermittlung. Und das andere ist die Sprache, weil da habe ich ein Symbolsystem, in dem ich die gesamte Welt in einen eigenen Kosmos packen kann, in dem ich dann umgehen kann. Ich kann die Angst, die ich vor den Dingen habe, die Furcht, die kann ich in der Sprache im Grunde bannen. Das ist so ein Gedanke von ihm. Und da meint er, sind die Sophisten die ersten, die das eigentlich gesehen haben. Und tatsächlich, also ganz wichtig ist ja für die Sophisten auch der Palamedes, beziehungsweise auch andere mythische Figuren. Prometheus zum Beispiel, die im Grunde für das Technische stehen. Und das heißt, vermittelter Umgang mit dem, womit ich konfrontiert bin. Ich sage jetzt bewusst nicht Natur, weil da haben wir wieder so einen Begriff, der dann aufgeladen ist, sondern brauche ich als Subjekt nicht diese Möglichkeit, die Dinge gewissermaßen in einer für mich wichtigen Distanz halten zu können? Das ist so ein Grundgedanke, den Blumenberg da heraushebt. Und da sagt er eben, die Sophisten haben das in der Sprache erkannt. Und da gibt es eben tatsächlich, ich habe ja schon kurz erwähnt, bei Gorgias in der Helena solche Sätze, wo er eben sagt, dass zum Beispiel die Worte eine unmittelbare Wirkung entfalten können. Also ich, der ich ein Wort schaffe, ein dichterisches, ein verführerisches, wie auch immer, kann damit direkt einwirken. Stichwort Sprechhandlung. Und dem bin ich als Rezipient ausgesetzt. Es sei denn, es gelingt mir sozusagen da eine Gegenrede, ein Gegensystem zu schaffen. Und diesen Gedanken, den finde ich sehr wichtig, dass wir auch gerade so aus zeichentheoretischer Perspektive, dass wir das nicht zu gering achten, was es bedeutet, eben, Sie haben vorhin gesagt, ist bloß Rhetorik. Ja, was heißt eigentlich Rhetorik? Ja, Rhetorik ist eigentlich die Fähigkeit, diese Sprache bewusst einzusetzen. Wir können alle irgendwie sprechen, aber Rhetorik bedeutet zielgerichtet als Instrument. Und da sind wir genau bei diesem Gedanken von Blumenberg, der eben sagt, das Zeichensystem ist die Möglichkeit, uns in eine Distanz zu dem zu bringen, was uns sonst zu sehr auf den Leib rückt. Das ist tatsächlich auch so ein frühgriechisches Thema, dass uns die Dinge zu sehr auf den Leib rücken könnten.
Also das scheint auch so eine grundsätzliche Sache dann bei den Sophisten zu sein, als frühe Denker diese Konstruiertheit oder auch die menschliche Gemachtheit von vielem irgendwie zu erkennen. Wenn Sie jetzt sagen Rhetorik, also wenn das erstmal die Fähigkeit des Sprechens, natürlich des guten Sprechens ist, dafür muss man ja dann das Sprechen analysieren können, damit man rausfinden kann, welche Worte, Sätze besonders Eindruck machen. Und dafür muss man ja, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, ja auch das so Reden auseinandernehmen können, irgendwie analysieren können, vielleicht eine frühe Sprachkritik machen können. Und das beschränkt sich aber bei den Sophisten ja nicht nur auf die Sprache, sondern es gibt doch da auch immer wieder diese Ideen, naja, die Gesetze und damit dann auch die Gesellschaft, das ist auch eigentlich alles menschengemacht. Das könnte
Genau,
irgendwie
also das
auch
ist
anders
genau,
sein.
da gibt es eben so eine Antithese im 5. Jahrhundert, die sogenannte Nomos Physis, also Gesetz gegen Natur Antithese. Und die Sophisten haben vieles eben als nur dem Gesetze nach, dem Brauch nach. Aber es gibt auch andere Denker oder Schriftsteller, Herodot etwa, der in seiner Schau anderer Sitten das auch immer wieder sehr provokativ dann formulieren kann. Also bei anderen Völkern ist es üblich, dass man die Gestorbenen halt aufisst. Und ganz schlimm, wenn man sie nicht aufessen würde. Und damit will er einfach zeigen, der Nomos ist eben letztlich dasjenige, was die Menschen in dem hält, wo sie sind. Und davon lassen sie sich auch schwer ablösen. Das sind eben die Dinge, wie man so erwachsen ist. Allerdings, wenn man sie vergleicht, denken Sie auch an die städtewandernden Sophisten, in dem ist es so und bei dem ist es so, dann wird es relativistisch. Dann sagt man sich, naja, oder man sagt, ja, es ist überall anders und relativ die Geltung, aber insofern es jeweils einen solchen Brauch gibt und ein solches Gesetz, ist es eben dann doch auch wieder bindend. Ja, das ist die Funktion, die es eben hat. Und diese Relativierung, das ist jetzt nochmal
Frühe
ein anderer.
Ethnologie eigentlich auch so eine Art, ja, die
Genau,
Kultur
das
herausstellen
haben
und so,
Sie
oder
richtig. Und
Funktionalismus
das,
auch auf eine
genau,
Art,
und da
ja.
ist eben Herodot ein ganz wichtiger Autor, der im Grunde genommen auch von dieser sophistischen Bewegung, ja, mitgetragen ist oder der davon, der diesen Hintergrund letztlich hatte, als er gesagt hat, ich schreibe nicht nur über den Krieg zwischen Griechen und in Anführungsstrichen Barbaren, so nennt er sie, sondern ich schreibe auch sonst, was ich so erlebt habe, wie es in anderen Kulturen zugeht und immer auch mit so einer gewissen Distanz. So ist es hier und so ist es da. Also man sieht, dass diese Aufklärung vor allen Dingen eben eine, ja, Distanz zu dem, wie es so üblich ist, ja, ermöglicht. Und jetzt nochmal zum Thema Avantgarde. Da steckt eben auch schon drin, wenn ich sage, das ist die Avantgarde des normalen Lebens, eine Reflexion darüber, was eigentlich normales Leben ist, da brauche ich gar nicht darüber hinauszukommen. Verstehen Sie? Es ist sozusagen, man kann es auch einfach so lassen und trotzdem ist da eine Metaebene eingezogen. Also das finde ich einen wichtigen Gedanken. Also in dem Moment, wo wir uns aus dem reinen Lebensvollzug herausbewegen und darüber nachdenken, was ist eigentlich ein gutes Leben? Wie sollte man richtig handeln? Ist man auf einer Ebene der Distanz zu dem, was ich täglich mache? Und da wäre es meiner Ansicht nach zu kurz gegriffen, wenn man sich auf die platonische Philosophie derart einließe oder sich von ihr bestimmen ließe, dass man sagt, ja, aber da fehlen doch die Ideen, da fehlt doch sozusagen der übergeordnete Horizont. Und zwar einfach deswegen, weil wir eigentlich, wenn wir uns heute beobachten, ja auch merken, dass wir da in ganz unterschiedlichen Diskursen uns bewegen. Nicht, ob ich in der Arbeit argumentiere, kommuniziere, mich durchsetze, ob ich das in der Familie tue, sind ganz unterschiedliche Bereiche und letztlich gibt es da auch unterschiedliche Nomoi, würde der Grieche sagen. Es ist nicht alles gleich und ich muss halt überlegen, wie ich mich jeweils unter den gegebenen Bedingungen irgendwie am besten schlagen kann. Ja, das Leben ist ein Kampf, das ist so eine Grundeinsicht der Sophisten und es kommt darauf an, dass man das möglichst gut macht. Und ich würde nicht sagen, dass eo ipso, weil es ein Kampf ist, ist sozusagen immer aggressiv sein muss, sondern es ist mehr so, nichts geht von alleine. Es gibt sozusagen dauernd das Problem, dass die Dinge sich auflösen. Ich muss es immer wieder ordnen, ich muss es wieder zusammenbringen und dergleichen. Das ist so ein Gedanke, der meiner Ansicht nach auch in die Sophistik als einer Bewegung der Produzenten gehört. Ich muss immer was machen, ich muss was herstellen. Wenn ich nichts mache, geht's einfach den Bach runter.
Aber dieses konstruktivistische Analysierende, das wir jetzt auch so ein bisschen rausstellen, das wirkt in den platonischen Dialogen ja gar nicht so eigentlich. Es wirkt ja meistens so, als kommen die Sophisten an oder auch so Schüler der Sophisten und deren Meinung ist eigentlich in Stein gemeißelt oder die wissen genau, wie funktioniert das so und so oder was ist die Tugend und so weiter und so fort. Also haben die Sophisten tatsächlich dann auch also wie passt das zusammen, dass wir einerseits sagen, irgendwie haben wir aus der Sophistik diese Idee, es gibt gar keine richtige Wahrheit, alles ist eine Konstruktion und gleichzeitig dieses Auftreten eigentlich in den platonischen Dialogen als so, ja, allwissende Lehrer quasi.
Ja, da sprechen Sie einen Punkt an, den man auch bei Cicero ganz gut nachzeichnen kann, der ja seines Zeichens ein Skeptiker als Philosoph war. Also skeptische Philosophie bedeutet immer, man hat eigentlich keine Wahrheit. Man prüft die Dinge, soweit man sie prüfen kann, und man kann vieles auch einfach in Suspenso lassen, also irgendwie unentschieden. Aber als Politiker hat er natürlich sehr genau vorgegeben, behauptet zu wissen, was richtig und was falsch ist, ob Catilina ein Schuft ist oder nicht. So, und das ist jetzt der Punkt, methodisch gesehen problematisch, wenn ich die Sophisten halt aus ihren Auftritten in platonischen Dialogen gewissermaßen analysiere und sage, ja, da sieht man eben, da sind sie dann doch irgendwie plötzlich bieder in ihrem Glauben an dies und jenes, und einer genaueren philosophischen Prüfung hält es dann doch nicht stand, weil dieses Gespräch ist halt konstruiert, und anders muss man auch natürlich, kann man es nicht sehen, dass Sokrates ja auch selber da mit verschiedenen auch philosophischen Irrtümern zum Teil argumentiert, um zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen. Also es ist auch nicht alles ganz astrein, wie man so sagen könnte. Und Platon macht sich halt einen Spaß draus, die Sophisten in ihrem Anspruch, Lehrer der Tugend zu sein, Lehrer Griechenlands, eben zu desavouieren, weil er ja ein Konkurrenzunternehmen hat, nämlich die Philosophie. Also da muss er einfach dagegen halten. Interessant ist dann so eine Figur wie Isokrates, der Schüler des Gorgias gewesen ist und der dann im Grunde mit dem, was er bei den Sophisten gelernt hat, versucht hat, ein ja politisches Bewusstsein Griechenlands zu schaffen, gerade eben nach dem Peloponnesischen Krieg. Und auch sich von Platon distanziert und sagt, ja, das ist irgendwie etwas, was die Leute dann doch nicht verstehen. Also die Problematik, mit der wir ja heute zu tun haben, ist ja, wie erreichen wir gerade in demokratischen Gesellschaften eigentlich eine möglichst große Zahl und können denen Hinweise, wie sie ihr Leben besser führen können, geben, weil wenn wir das nicht täten, also wenn wir alle nur so vor sich hin machen lassen, dann merken wir ja auch, gibt es in unseren Gesellschaften Kräfte, die zum Beispiel der Kommerz, der Konsum, die Leute dann irgendwie zu, sagen wir mal, sehr unüberlegten Dingen verleiten. Also wir müssen ihnen schon irgendwie so ein bisschen vielleicht Hinweise geben, wie man es besser machen kann. Aber wenn ich dann gleich mit der philosophischen Keule komme und sage, ihr braucht sowieso nicht konsumieren, das Beste ist der Totalverzicht und so, wird man wahrscheinlich wenig Leute erreichen und noch weniger überzeugen. Also, ich muss von dem ausgehen, was ist. Und da würde der Sophist sagen, genau, das, was ist, ist etwas, was ich selbst mitbestimme. Es gibt nicht die Orientierung an einer transzendenten Idee, die mir immer zeigt, was in dieser Situation eigentlich richtig ist, sondern wie es ist, das muss ich aus den Dingen, wie sie mir gerade begegnen, letztlich ermitteln. Und ich darf nicht vergessen, sind wir wieder auch mit einer ganz modernen physikalischen, quantentheoretischen Frage. Ich bin selbst immer schon Teil dieser ganzen Sache. Ich bin selbst immer Teil dieses Seins, in dem ich bin und in dem ich wirken möchte. So, und dadurch, würde ich sagen, hat der Philosoph gegenüber dem Sophisten einen Nachteil, wenn er, muss man ja nicht als das einzige philosophische Konstrukt sehen, aber dann, wenn er sagt, ja, da müssen wir jetzt erstmal in die Prinzipien einsteigen, da müssen wir erstmal auf die überseiende oder die überseiende Wirklichkeit oder die eigentliche Wirklichkeit referieren, damit wir das hier alles irgendwie sortieren und ordnen können. Und Fähigkeit der Philosophen auf politische Prozesse einzuwirken, hat ja Platon selber auch erfahren, ist sehr, sehr, sehr gering.
Ja, es klingt für mich immer so ein bisschen auch so dieser historische Materialismus von Marx so ein bisschen an, oder wenn, muss ich dran denken, auf jeden Fall bei den Sophisten. Marx hat ja auch diesen Ausspruch in diesen Thesen über Feuerbach, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Also diese Idee, dass es eben doch auch um gesellschaftliches Handeln tatsächlich geht, und für das braucht man natürlich irgendwie bestimmte Fähigkeiten, dass das auch was ist, was heute für uns natürlich so total wichtig tatsächlich ist, ohne dass man die Philosophie dabei aufgeben möchte.
Ja, und das Problem, was eben Platon den Sophisten jetzt attestiert, ist dieses Siegen um jeden Preis.
Ja.
Also egal wie, auch manipulativ, Hauptsache man hat gewonnen. Und die Frage ist, A, gab es damals Sophisten, die das so gemacht haben? Gut, dann kann man das kritisieren. Die Frage, womit kritisiert man das? Brauche ich dafür schon den Ideenkosmos? B, kann man das regulieren? Kann man sagen, so und so besser nicht, ohne dass ich deswegen die gesamte Sophistik über Bord schmeiße, beziehungsweise mit dem Makel des Rabulisten behafte. So, das ist auch ein Problem, dass wir das nochmal sehen, dass man dann plötzlich wieder alles in einen Topf wirft und sagt, so, das ist dann irgendwie doch alles eins, sondern dass wir doch auch in der Rhetorik, wir sind ja auch heute gewohnt, Rhetorik durchaus wertzuschätzen, auch wenn wir wissen, dass es natürlich rhetorischen Missbrauch gibt, also manipulativ, gegen die Fakten etc. Das gibt's alles. Und deswegen, weil es das gibt, komme ich aber noch nicht auf die Idee zu sagen, so, wir brauchen überhaupt keine Rhetorik, weil das ist alles Teufelszeug. Also da wirft man oder da schüttet man, wie man so schön sagt, eben das Kind mit dem Bade aus. Das sollte man nicht machen. Und gleichzeitig, ich bin ja nun als Gräzist zunächst mal gewissermaßen für die historische Dimension da. Also ich kann versuchen, das so und so zu erklären. Ich muss mir ja heute nicht die Frage stellen, darf es heute Sophisten geben oder wie sähe heute ein Sophist aus? Das muss ich nicht. Ich kann darüber spekulieren. Aber ich muss natürlich auch gewissermaßen der Vergangenheit ihre Rechte lassen und sagen, das war so. Das kann man natürlich aus unserer heutigen Perspektive so oder so betrachten. Aber ich bin jetzt nicht dauernd, nur weil ich mich mit Sophisten beschäftige, gezwungen, gewissermaßen da ein Bekenntnis abzugeben. Ja, die Sophisten haben es eigentlich besser gemeint oder nein, die Sophisten sind problematische Kommunikationstalente.
Das ist ja für viele spätere Philosophen dann auch wichtig irgendwann, ne? Also Hegel ist ja, glaube ich, einer der ersten, der irgendwie die Sophisten zumindest als diese wichtige Antithese gegenüber den
Genau.
Vorsokratikern beschreibt. Und Nietzsche dann ja zum Beispiel jemand, der wirklich die Sophisten quasi komplett verteidigt oder als die eigentlichen Genies darstellt und
Ja,
so, ne?
als Antiplatoniker hat er das eben gesehen, ja, dass er eben meinte, dieser, sagen wir mal, Anspruch, sich mit dem, was ist, wirklich auseinanderzusetzen und nicht in die Hinterwelt zu entfliehen, um dem hier möglichst zu entkommen. Das sind ja in platonischen Dialogen immer wieder auch so Sätze, möglichst schnell von hier nach dort entfliehen und so weiter, sich am besten gar nicht hier mit Politik beschäftigen. Also der siebte Brief, ob echt oder unecht, zeigt ja, wie Platon sich da distanziert auf eine Weise, die im Grunde genommen heute mit dem Begriff des Elfenbeinturms vielleicht am besten gefasst werden könnte. Nicht? Philosophie funktioniert am besten im Elfenbeinturm und da, wo es mal versucht hat, in Syrakus, da ist es dann ziemlich krachend gescheitert. Das wird in diesem Brief dann auch so erzählt, deswegen glaubt man manchmal auch, ich gehöre auch dazu, dass der nicht echt ist. Aber trotzdem kann man sagen, so wie er gelebt hat, er hat sich in seine Academia zurückgezogen und hat da eben mit seinen Schülern gearbeitet und er hat nicht wie der Sophist sozusagen das Bad in der Menge gesucht und jeder, der zahlt, hatte bei ihm, dem Sophisten, dann irgendwie eine Möglichkeit, was zu lernen. Ja, und die Frage ist ja auch, kann man sich ganz gut stellen. Wir denken, wenn wir so von der Philosophie kommen, immer, diese Philosophie hat gewonnen, die Sophistik ist untergegangen. Das gilt dann auch für die Rhetorik, ne? Also Philosophie hat Rhetorik im Grunde überwunden. Wenn Sie in die Realität schauen, trifft das Gegenteil zu. Also die Rhetorik hat gewonnen, die Philosophie hat ihre Probleme, sich immer wieder bemerkbar zu machen. Aber die Rhetorik ist ubiquitär. Und die Rhetorik wird immer gebraucht. Und so ist es vielleicht auch mit dem, was die Sophisten gemacht haben. Man muss nicht die Extremposition, oder vielleicht darf man auch nicht die Extremposition, die ein Feind der Sophisten, ein Konkurrent formuliert hat, als zutreffendes Bild oder Charakterisierung nehmen. Es sind Momente darin, die vielleicht stimmen, aber das heißt nicht, dass die Sophistik, sind wir wieder bei der Frage, wie gehe ich mit einem historischen Phänomen heute um? Dass man sich doch überlegen könnte, dass es bestimmte aufklärerische Aspekte der Sophisten gibt, die wir heute auch noch gut beherzigen können oder mit denen wir uns heute auch noch Sophist nennen können, ohne rot zu werden sozusagen.
Ja, das ist interessant, dass so viel des, der westlichen Philosophiegeschichte in unter anderem diesem Streit ihren Anfang nimmt. Und deswegen ist das natürlich auch so aufgeladen einfach, ne? Und wenn man natürlich aber merkt, das sind einfach unterschiedliche natürlich Denker, die damals agiert haben und auch sich also mitunter gar nicht einer richtigen Strömung zugeordnet werden können. Also es gab ja keine, weiß ich nicht, Akademie der Sophistik oder
nein, das sind alles
so
etwas. Einzelne.
Kann man da noch, könnten Sie da noch ein bisschen was sagen, wer so die wichtigen sind, die, also Protagoras und Gorgias kennt man ja zum Beispiel unter anderem, weil Platon auch Dialoge nach denen benannt hat, und sonst habe ich das Gefühl, wird es schon dünn, wenn man gefragt wird, wer waren denn noch so Sophisten, die es gab? Welche sollte man kennen?
Ja, also der Hippias, den finde ich auch sehr wichtig, weil der eben zum Beispiel mit der Rubrizierung von philosophischen Positionen angefangen hat. Der soll also so, wer sagt, alles kommt aus dem Wasser, wer sagt, der Anfang ist das Feuer und dergleichen. Solche Dinge hat er dann so rubriziert und das ging dann eben später in die Doxographie ein. Dann haben wir natürlich so jemand, eine Figur wie den Antiphon, da wissen wir nicht genau, ist es eine Person der Redner, eine andere der Sophist. Ich glaube eher beide zusammen sind eine Figur, also der Redner und der Sophist. Antiphon soll auch mit dem Historiker Thukydides zusammen, ja, also soll den beeinflusst haben.
Den finde ich auch so spannend,
sein,
weil der auch so sehr rational und auch so
genau.
Dieses fast historisch-materialistische, also dieses Menschen wollen ihren eigenen Vorteil und Geschichte läuft einfach so ab und es gibt nicht eine große Idee dahinter. Der ist auch spannend, der wollte ich auch nochmal eine Folge hierzu machen.
Genau, genau. Also der ist natürlich auch sehr wichtig. Dann ist noch eine Figur wichtig, der Demokrit, also die Atomistik. Die zufällig beide kommen aus derselben Stadt, Protagoras und Demokrit aus Abdera. Und Demokrit hat eben diese, sagen wir mal, konsequenten Monismus, wirft auch einiges eben aus der Tradition über den Haufen, also Geistvorstellung in welcher Form auch immer. Es ist alles aus Korpuskeln aufgebaut. Und da würde ich immer auch Verbindung zu Thukydides sehen. Das heißt, wir haben hier ein ja, materialistischen, aufklärerischen Strom im 5. Jahrhundert bis ins 4. Jahrhundert. Und dem armen Demokrit ist dasselbe widerfahren wie den Sophisten, von Platon niedergemacht. Platon nennt ihn nirgends, obwohl er ihn sehr gut kennt. Das sieht man am Timaios. Und Demokrit wird aber eben zertrümmert, kaum überliefert. Und weil sie schon Nietzsche genannt haben, Nietzsche wollte, als er so mit den Sophisten und den Vorsokratikern sich beschäftigt hat, Chemie studieren. Weil er fand, das sei eigentlich die modernste Wissenschaft. Und warum? Da hat er natürlich an die Atomisten gedacht. Also diese Vorstellung, dass eben alles aus kleinsten Teilen zusammengesetzt ist und dass sozusagen der konsequente Chemiker eigentlich der modernste Denker sein müsste. Und das ist so ein Gedanke, den er 70-71 in diesem unseligen französisch-deutschen Krieg hatte. Und auf der anderen Seite stand ein Philosophiehistoriker Tannery, die hätten sich sozusagen begegnen können, der ein ganz wichtiges Buch über die Vorsokratiker geschrieben hat, eben im 19. Jahrhundert noch. Na, wie auch immer. Also der Punkt ist, diese geistige Strömung, also Herodot sehe ich da und Thukydides, aber die sind schon sehr unterschiedlich. Aber diese, wie haben Sie schon richtig gesagt, also diesen Rationalismus des Thukydides, der also ohne irgendwie Teilhabe oder Einwirken der Götter auskommt in seiner Darstellung und nur auf die menschliche Natur konzentriert ist, dieser sozusagen vollkommen immanentistische Ansatz, alles aus dem, wie die Menschen miteinander umgehen, und zwar dann auch nicht nur die Menschen, sondern eigentlich ihre ja, bestimmte Triebkräfte. Man könnte da jetzt auch sehr stark dieses Atomistische sehen. Also, dass im Grunde genommen das so bestimmte Agentia sind, die dann politisch die Leute miteinander verbinden. Und es geht gar nicht so sehr um Subjekte, sondern es geht eigentlich um Kräfte. Und da sind wir eigentlich in einer sehr modernen Vorstellung. Also, dass wir ja auch heute die Vorstellung haben, ja, wir sind alles Subjekte und jeder ist anders und jeder hat eine andere Auffassung von dem und dem. Oder, ja, so differenziert ist das gar nicht. Wir sind eigentlich vor allen Dingen Gruppen, Wesen. Und dann haben wir da ja psycho- oder soziodynamische Kräfte wirken, die uns hier und da irgendwie zusammenbringen und wo dann bestimmte Dinge entstehen. Und jetzt kommt's. Und deswegen braucht man eigentlich ein Bewusstsein dieser Agentia, dieser Dynamiken, um das richtig miteinander verbinden zu können. Sie sehen schon, das wäre etwas, womit Platon eigentlich nichts anfangen kann. Aber da wären die Sophisten und die Atomisten eigentlich sozusagen genau auf der Ebene, wo sie sich verstehen. Also wir als moderne Menschen können ja umschalten. Das ist ja die unglaubliche Möglichkeit heute, wie wir die Dinge anschauen. Wir haben die Begriffe, wir haben die Philosophiegeschichte und wir wachsen da hinein, wir werden da hineingeboren, wir wachsen da auf und wir haben die Dinge sozusagen jetzt ganz unterschiedlich zur Verfügung. Und diese Buntheit, Wirklichkeiten, die finde ich wichtig und dann sollte man sich auch trauen, Denker wie die Sophisten mal unvoreingenommen zur Kenntnis zu nehmen oder mal durchzudenken, was man daraus machen könnte. Und da meine ich eben, ist es wichtig, dass wir so Fächer wie die Gräzistik haben, die uns zunächst das mal historisch irgendwie aufarbeiten. Aber die Rezipienten in der Gesellschaft heute, die sind ja frei, damit irgendwas anderes zu machen. Also könnte jetzt auch auf gegenwärtige Philosophen mal Bezug nehmen. Also jemand wie Sloterdijk zum Beispiel, der ist für mich, wenn ich ihn höre und mit ihm spreche, so jemand, den ich ganz in einem guten Sinne als Sophisten sehen würde. Jemand, der sehr gebildet ist, ja, du Polymathie ist ja auch so ein Begriff der Sophisten, also viel gelehrt zu sein, ja, einfach viele Bereiche kennen und dann in der Lage sein, einen interessanten Diskurs damit zu gestalten.
Ist das jetzt böse gefragt? Sind die Sophisten sowas wie auch frühe Populärphilosophen auf so eine Art? Also wir haben natürlich, da gibt's, kann man zu denen natürlich unterschiedlich stehen, wie man möchte, aber es stimmt, es gibt ja auch Philosophen, die sich mehr einmischen in irgendwelche aktuellen Diskurse und manche, die eher universitär arbeiten oder was anderes machen. Also ja, diese Mischung von Gelehrtheit und aber auch Öffentlichkeit, das ist ja etwas, was wir irgendwie bei den Sophisten ganz früh haben, nicht nur auch für eine bestimmte
Ja,
Gruppe zu
also der
sein, sondern sich in
Gorgias
die
zum
Öffentlichkeit zu
Beispiel,
wagen.
der Gorgias zum Beispiel, der ist ja ein sehr intelligenter Schüler des Parmenides gewesen und hat dessen Seinstheorie im Grunde für seine Bedürfnisse runtergebrochen und hat da eben auch so eine Schrift über das Nichtsein geschrieben. Also der kannte sich schon damit aus, aber hat sich vielleicht auch klar gemacht, also das ist nichts, was ich jetzt in meinem philosophischen Seminar vermitteln kann, sondern wenn ich irgendwie mit den Leuten ins Gespräch kommen will oder wenn ich auch davon leben will, dann muss ich denen andere Dinge vermitteln. Aber die philosophische Grundlage, die Gorgias gewissermaßen philosophisch für sich geschaffen hat, die lautet, also die Sprache ist ein eigenes System, sind wir wieder bei Blumenberg, und man kann damit eine ganze Menge machen. Und wir müssen uns nicht die Frage stellen, was eigentlich mit der Wirklichkeit ist, weil das sind jeweils irgendwie geschlossene Systeme, die da nebeneinander stehen. Es gibt diese Wirklichkeit, es gibt jene Wirklichkeit, aber es gibt nicht die eine Wirklichkeit. Es gibt unterschiedliche. Und deswegen zertrümmert er eben auch diesen, sagen wir mal, apodiktischen oder exklusiven Seinsbegriff. Den gibt es für ihn nicht. Sondern Sein ist eben das, was sich jeweils konstituiert aus einer Situation.
Was würden Sie denn sagen, wenn man sich jetzt für die Sophisten interessiert? Gut, ich frage immer, wo fängt man da an? So viel haben wir ja gar nicht, was man so lesen kann, aber was ist ein guter Einstieg?
Also Sie meinen aus der Sekundärliteratur oder aus der Primärliteratur? Also ich würde immer empfehlen, jetzt haben Sie schon den schönen Reklamband genannt, schön, weil er einfach da ist. Ich würde einfach empfehlen, die Sophisten selbst zu lesen und sich erstmal selber ein Bild zu machen. Wir haben versucht, mit wenigen Anmerkungen da Hilfen zu geben. Und ich würde nicht anfangen, erst in der Sekundärliteratur, sondern das primäre Erlebnis ist, finde ich, schon wichtig, dass man einfach mal deren Ton und deren Art zu argumentieren kennenlernt und dann lässt man sich davon vielleicht verleiten. Interessant ist eben auch, wir haben in der Antike dann ja nicht nur diese alten Sophisten in dem 5. Jahrhundert, sondern wir haben seitdem eigentlich dann fast ununterbrochen eine Tradition von Rhetoren, also von Lehrern der Redsamkeit. Und dann haben wir in der Kaiserzeit, also ab dem 2. Jahrhundert nach Christus, eben die sogenannte zweite Sophistik. Das ist ein Begriff, den auch wieder ein Sophist dieser Zeit dann eben geprägt hat. Und das sind wieder Figuren, die haben sich also nur noch auf diese Virtuosität der Sprache bei irgendwelchen Festreden kapriziert und haben im Grunde genommen die griechische Kultur im Römischen Kaiserreich zu dieser besonderen Stellung gebracht, dass man im Grunde genommen, wenn man gebildet war, vor allen Dingen mal Griechisch können musste und dass man, wenn man über politische Dinge sprach, im Grunde in der Sprache des 5. Jahrhunderts sich äußerte. Also die Völker, die Bezeichnungen waren eben die aus dem 5. Jahrhundert vor, obwohl wir 700 Jahre später gelebt haben. Also das ist so eine gewissermaßen so eine Kunstatmosphäre, in der die da sich bewegt haben. Und vor allen Dingen, man durfte nur ganz bestimmte Wörter benutzen, die eben auch schon im Attischen da waren und nicht das Koiné-Griechisch, was es in der Zwischenzeit gegeben hat. Also das ist ein sehr, sehr, ja, schwieriges und anspruchsvolles Programm, was die im Grunde den Schülern offeriert haben. Aber merkwürdigerweise, selbst jemand wie Marc Aurel, der römische Kaiser, hat sich dem unterzogen. Und jeder, der damals irgendwie Einfluss nehmen wollte, musste jedenfalls so gut Griechisch können, dass er die verstehen konnte. Und manche mussten auch oder glaubten eben auch mit extemporierten Reden so auftreten zu können. Also da gibt es schon irgendwie so einen Zug und da könnte man dann natürlich auch noch mal einige Dinge lesen von Dio von Prusa, so auch oder eben Philostrat, der porträtiert eben die Leben der Sophisten. Ja, das ist ein wunderbares Werk eigentlich, wo er die einzelnen Sophisten so darstellt, was man eben damals wusste. Und da kann man schon eine ganze Menge lernen. Also zum Beispiel über Prodikos, nicht? Der hat halt über diese Frage der richtigen Benennung nachgedacht. Kritias, das ist einer, der nun wirklich auch politisch dann im Peloponnesischen Krieg dann gegen Athen letztlich gearbeitet hat. Und dann eben deren Schüler Isokrates. Auch Isokrates ist, würde ich sagen, ein Sophist der zweiten Generation, der nicht mit den Makeln behaftet ist, die Platon den Älteren anheftet. Also wenn Sie etwa den Panathinaikos lesen, also das ist so eine Verherrlichungsrede von Athen, da sind ganz moderne Sachen drin, weil er zum Beispiel sagt, es ist nicht die Frage, ob wir abstammungsmäßig Athener sind oder Griechen, sondern nur die kulturelle Zugehörigkeit, wenn wir sprechen können und lesen können, was
Ah
griechisch
ja, das
ist.
fand ich auch noch interessant, stimmt.
Ja,
Das
das
dieses
ist so ein
Argument
ganz
auch gab
wichtiger
es.
Gedanke. Und da wird im Grunde genommen schon dieser Gedanke der Koinä, der Weltkultur des Griechischen, wird da eigentlich schon formuliert.
Bei Antiphon ist es auch so,
Ja.
oder? Dieses genau, dieses dass alle Menschen gleich sind, oder gibt es diese Passage, ne?
Genau, da haben wir auch so Gedanken, dass es geht da im Grunde immer um die Physis, nicht? Also es geht im Grunde, wir teilen alle die Physis und da ist wieder Physis Nomos Antithese da, nicht? Nur im Nomos sind sie unterschiedlich, aber die Physis ist eigentlich für alle gleich. Und ein ganz wichtiger Gedanke ist eben auch für die Sophisten, also das kommt schon auch von Demokrit, die Physis ist eigentlich das, was wir gewissermaßen als Individuum eben als Bauplan haben, aber die Unterweisung, die Didachä, also die Lehre, die kann uns eben auch verändern. Und da sagt eben der Demokrit, das ist eine Möglichkeit, Metarhysmos, also da wird man verändert in der Struktur, nicht? Also das, was wir lernen, das verändert im Grunde unser Wesen. Und deswegen ist das Lernen so wichtig. Und deswegen ist sogar Physis und Didachä, also Natur und Unterweisung, etwas Ähnliches, sagt er.
Ja, das ist natürlich auch wieder
Meta.
unser Motto, dass das Lernen.
Genau, und das ist ja auch das, was Sie hier machen, ja, das ist ganz, ganz ähnlich.
Ja, also es lohnt sich tatsächlich, sich mit den Sophisten zu beschäftigen. Und ich kann mich nur bedanken, Herr Schirn, dass Sie uns so ein bisschen einen Einblick gegeben haben in diese antiken Denker, von denen wir einiges wissen, aber vieles auch nicht.
Ja, und ich hoffe, dass ich ein bisschen Neugierde wecken konnte, sich mit diesen Denkern zu beschäftigen und sie vielleicht aus der verstaubten Ecke herauszuholen, in der sie ganz zu Unrecht sitzen und sie auch zu befreien von Vorurteilen und sich vielleicht selber zu überlegen, was Sophisten in unserer Welt heute vielleicht immer schon tun, ohne dass sie es selber wissen. Vielleicht haben wir ja auch unter uns heute Sophisten. Ich glaube schon, es gibt immer wieder welche, die sich für Kommunikation und für Bildung und dergleichen einsetzen, ohne selber sich Sophisten zu nennen. Und wie gesagt, das Sophos ist eben ein Begriff, oder das Sophon, das meint eigentlich die Klugheit, die Gerissenheit, und es wird eben in der Philosophie dann zur Weisheit. Aber im 5. Jahrhundert angefangen hat es eigentlich so als ein Begriff dessen, der einfach eine Sache kann, also der sich auf etwas versteht. Und dann erst später durch Platon wird es dann gewissermaßen so etwas in die Sphäre des Transzendenten, die Sophia, die eigentliche Weisheit, wo alles irgendwie umschlossen ist, so ein integrativer Begriff. Aber zunächst ist es eben ein, ich würde sagen, eher vom Produzenten her, vom Know-how her gedachter Begriff. Und wenn man sich selber eben damit beschäftigt oder vielleicht sogar damit identifiziert, was es heißt, was bin ich eigentlich als Mensch, als Produzent, als Künstler, ja, Mensch als Künstler, als ein Hersteller, dann finde ich, hätte man schon einen guten Zugriff auf diese Dinge. Und ich habe da mal eben über Parallelen von Joseph Beuys und den Sophisten hingewiesen, dass ich eigentlich Joseph Beuys Kunst auch in dieser Form des Happenings und so wie er eben auf die Leute zuging in diesen Kasseler Documenta-Gesprächen, da steckt ganz viel Sophistisches drin. Das habe ich mal untersucht und ich fand das eigentlich eine ziemlich interessante Parallele, ohne dass Beuys das wahrscheinlich für sich gedacht hätte. Mhm. Ja, also insofern kann man sich auch fragen, entdecke den Sophisten.
Wo das es den nehmen wir jetzt geben mal mit für
gut
für genau die Betrachtung ja. Der Welt. Vielen Dank für das.
Vielen Gespräch. Dank auch.
Und wir anderen hören uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.